Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 585 von CC2 Audiocast. Ja, auch heute bin ich wieder da, 2 Wochen sind vorbei und ich habe vergangenes Mal einiges erzählt, auch über 1&1. Hat sich nichts getan, liegt zum Teil auch an mir. Ich wollte einfach mal sehen, was denn nun so passiert. Aber nachdem ich nun diese Mitteilung per E-Mail bekommen habe, dass ich nun mitteilen soll, welche der Rufnummern ich übernehmen will, die ich gar nicht übernehmen kann, habe ich erstmal gedacht, warten wir es mal ab. Das kam dann nochmal als Brief mit der Post, also wirklich vom Briefträger. Und dann nichts mehr passierte, habe ich eben das, was 1&1 nicht kann, bestätigt. Und jetzt mal sehen, ob sie das, was sie nicht können, können oder ob sie das, was sie können, nicht können oder was auch immer. Warten wir es einfach ab. Vielen Dank für die vielen Reaktionen und Tipps und Tricks dazu und Leidensgeschichten. Ich begrüße alle ganz herzlich, die heute wieder dabei sind, die heute wieder zuhören wollen. Und ich verspreche, es sind ein paar Themen dabei, die es in sich haben, die mich also selbst auch wirklich bewegen. Und mit der ersten möchte ich gleich mal anfangen. Und da geht mein Gruß nach Köln und ganz hoch in den Norden zu Steffen Prey. Der Steffen Prey, die Stammzuhörer wissen es, der hat das Skill für CC2TV programmiert, mit dem man das, was auf der Homepage ist und die Audiocast, also auch das hier, über die Alexa-Quasselbüchsen abhören und mithören oder sich zu Gemüte führen kann. Und dann hat er mir Folgendes geschrieben. Erstmal Begrüßung wie immer und dann, es gibt im Netz eine beeindruckende blinde Frau aus Köln, die einen sehr interessanten YouTube-Kanal mit Themen rund um Blindheit und Sehbehinderung betreibt. Ihre Arbeit hat mich so sehr angesprochen und bewegt, dass ich analog zu den Inhalten des YouTube-Kanals einen Skill für Alexa programmiert und veröffentlicht habe. Damit haben die Nutzer die Chance, die Tonspur des aktuellen Videos zu hören und außerdem zusätzliche Informationen zu bekommen. Alle Infos erfährst du, damit meint er mich, auch in dem Video, welches die YouTuberin Y, das ist ihr Pseudonym, dazu veröffentlicht hat. Darin bin ich übrigens auch zu sehen. Also wer Steffen Prey sehen will, gehört haben wir schon einige Male und wird dann auch erfahren, warum im Forum sein Pseudonym Mr. Wheel ist. Der soll sich das anschauen. Ich lese jetzt dieses U, O, I, O und so weiter, diese YouTube-Adresse, diese ID nicht vor. Die schreibe ich in den Text auf der Homepage auf cc2.tv. Da ist es gleich unter der Begrüßung, werde ich es nachher reinschreiben, bevor das Sache heute Abend online geht. So, und was ist das nun? Nun, jetzt wollen wir es erstmal vorstellen, oder? Also, Computer, aktiviere Y.
Hallöchen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Y. Hier erfährst du alles über den Alltag mit Sehbehinderung und Blindheit und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Alles Weitere erfährst du jetzt von Alexa.
Top. Ich finde es eine wunderbare Sache, dass man Technik hier zur Hilfe von Menschen einsetzen kann, die in irgendeiner Art behindert sind, hier Sehbehinderungen zum Beispiel. Das ist einfach nur toll und ich finde es auch toll, dass der Steffen dann auch für die YouTuberin Y so etwas gemacht hat. Jetzt geht es aber um Folgendes. Dieser Skill, der da programmiert worden ist und was wir eben da gehört haben, der nimmt an einem Wettbewerb teil. Und wenn man es schafft, innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung des Skills mindestens 100 Nutzer unterschiedliche Quasselbüchsen zu sammeln, die das also aufgerufen haben, diesen Skill aktiviert haben, dann kann man ein Echo Dot gewinnen, der dann aber wiederum an die Blinden- und Sehbehinderten-Community des YouTube-Kanals verlost werden soll. Also auch hier nicht irgendwie eine Bereicherung, sondern unglaublich toll, was man sich hier alles ausgedacht hat. Deswegen meine Bitte, jeder, der so eine Quasselbüchse hat, egal ob sehbehindert oder nicht, man sollte doch diese Leute unterstützen, die nicht ganz so gesegnet sind mit den Freuden des Lebens. Ich weiß zwar nicht, ob Sehen immer eine Freude ist. Es kommt darauf an, es gibt auch Leute, die sehe ich nicht gern, aber okay. Aber es kostet doch kein Geld. Sag doch ganz einfach, Alexa, aktiviere Y. So, mehr ist nicht zu tun. Dann hört man sich die Begrüßung an und wenn man interessiert oder betroffen und interessiert ist, hört man sich alles an, was Y da erzählt. Es ist interessant und es ist auch eine schöne Sache. Ja, und hinterher, ja gut, dann sagt man eben Stopp, wie jetzt eben auch. Aber dann hat man mitgeholfen, eine Chance vorbereitet, dass vielleicht ein weiterer Sehbehinderter oder Blinder eine solche Quasselbüchse zu Hause hat und dann ein bisschen mehr an der Welt teilnehmen kann. Vielleicht sogar am CC2. So, also Steffen, meine Hochachtung für das, was du da gemacht hast. Ich hoffe, ich konnte dich hier ein klein wenig unterstützen und auch viele Grüße an Y nach Köln. Wie gesagt, die YouTube-ID schreibe ich hier in den Text hinein, kann sich jeder dann ansehen und kann dir auch mal zuwinken. So, das war das erste und für mich das wichtigste Thema. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie groß war die Aufregung, dass da ein Uber-Auto eine Frau überfahren hat, die dabei zu Tode gekommen ist? Sicherlich ein schrecklicher Unfall, aber allein in Deutschland haben wir jedes Jahr 5000 Tote im Autoverkehr. Es ist ja nicht so außergewöhnlich, dass jemand, der sich in dem Verkehr bewegt, in irgendeiner Art von Autos geschädigt wird oder sogar so schlimm, dass er daran stirbt. Jetzt hat ein solcher Vorfall natürlich irgendwo Signalwirkung. Die öffentliche Meinung stürzt sich da drauf und bastelt da alles Mögliche daraus. Die Meinung ist aber auch gespalten, denn diese neue Technologie, die macht natürlich Angst. Ein solcher Unfall sorgt dafür, dass die Ängste Nahrung erhalten, dass die Ängste bestätigt werden. Und wenn man dann sich ansieht, was denn da so veröffentlicht wurde von der Polizei in Tampa in den USA, da wo dieser Unfall stattfand, da hat man das komplette Video, was von der Fahrzeugkamera aufgenommen wurde, einmal in der Sicht nach vorn, wo man eine mehrspurige, quasi freie Straße, die relativ unbeleuchtet, zumindest in diesem Teilstück ist, sieht. Und dann ganz plötzlich sieht man schon auf der Fahrspur des Fahrzeuges irgendwo ein bisschen was, was noch nicht so klar erkennbar ist, aber Füße, man sieht deutlich, da ist etwas. Und einen Moment später kann man dann auch ein Fahrrad erkennen, aber es ist schwer, die Entfernung abzuschätzen. Aufgrund der Mittelstreifen könnte man sagen, vom ersten Moment an, wo man etwas erkennen konnte, sind es maximal 30 Meter. Das Fahrzeug ist ein bisschen zu schnell gefahren, nach den Daten 56 Kilometer pro Stunde. Das sind 30 Meter, nicht sehr viel, wenn man die Reaktionszeit eines Menschen da hineinrechnet. Denn ein Mensch wäre bei dieser Geschwindigkeit irgendwo 15 Meter schon mal gefahren, bevor er überhaupt, wenn er schnell ist, auf die Bremse gelatscht hätte. Und dann wäre er kaum zum Stehen gekommen. Aber er hätte ausweichen können. So, dieser Mensch, oder ich muss vielleicht geschlechtsgerecht sagen, diese Menschen am Steuer, die hat aber irgendwas anderes gemacht. Irgendwo nach unten geguckt, ab und zu mal hochgeguckt, den Kopf gedreht und wieder nach unten geguckt, ob sie da irgendwelche Daten des Fahrzeuges gelesen hat oder was auch immer, habe ich nirgends Erkenntnisse darüber gefunden. Und erst beim letzten Hochblicken sieht man den Schreck im Gesicht und dann ist der Unfall auch schon passiert. Also hier war nicht die Aufmerksamkeit auf die Straße gerichtet. Es war kein Fahrzeug, welches autonom und unbegleitet fahren sollte und konnte. Es ist auch nicht der allgemeine Standard, sondern es ist ein Fahrzeug von Uber gewesen. Ganz klar, dieses Fahrzeug hat nicht funktioniert. Ob es funktionieren sollte, wissen wir ja gar nicht. Er hat ja auch noch Radarsensoren an Bord. Die Kamera allein, naja gut, so eine Kamera, die ist zum Glück immer noch ein bisschen bescheidener als das, was unsere natürlichen Augen sehen können, wenn sie denn in Ordnung sind. Und diese Radarsensoren, die haben ja nichts mit Helligkeit zu tun. Die können ja auch in Dunkelheit gucken und Infrarot genauso. Wenn diese Sensoren in Ordnung gewesen wären, funktioniert hätten, oder vielleicht waren sie gar nicht eingeschaltet, hätte die Elektronik auf jeden Fall diese Frau rechtzeitig erkennen müssen. Etwas anderes geht gar nicht. Also da stimmt was nicht. Entweder die Software stimmt nicht, ein Sensor ausfallen hätte auch nicht gereicht, dann hätte zumindest noch der andere Sensor, der nicht mit der Helligkeit zu tun hat, also mit Licht, etwas erkennen müssen. Also hier hat man ein grundlegendes Problem, welches geklärt werden muss, warum das Auto entweder nicht automatisch gesteuert wurde oder nicht vollständig oder ob irgendein Fehler vorliegt. Dieses komplexe Zusammenspiel der Sensoren, dieses LiDAR-Radar und so weiter, das muss und kann auf jeden Fall in der Dunkelheit Hindernisse erkennen, die Entfernung zu den Hindernissen bestimmen, die Bewegungsrichtung dieser Hindernisse berechnen und darauf rechtzeitig reagieren. So ein System hat einem Menschen angemessen quasi keine Reaktionszeit. Natürlich hat er ein bisschen Reaktionszeit, aber nicht so eine Schrecksekunde wie der Mensch. Und dann muss er erst noch den Fuß vom Gas nehmen und irgendwo auf dem Bremspedal latschen oder so. Alles das hat das System nicht. Das kann quasi sofort eine Vollbremsung einleiten oder ein Ausweichmanöver. So, wenn man jetzt davon ableiten will, dass man hiermit aufhören sollte und so, was ich oft genug gelesen habe und dass das eben unsicher ist und dass man sieht, dass es eben nicht funktionieren kann, dann ist das Quatsch. Jede Technik, die irgendwann entwickelt worden ist, musste perfektioniert werden. Und so gut wie sie ist, 100% geht nicht. Man sollte sich nur mal überlegen, ein heutiges Auto ohne Airbag, das ist Anachronismus. Das würde kaum einer kaufen, es sei denn, er ist ein Oldtimer-Fan. Aber ein Mensch würde sagen, nee, die Sicherheit ist doch da, die gibt es doch. Warum sollte ich darauf verzichten? Warum sollte ich mir ein Airbag ausbauen lassen oder was weiß ich was? Nur, weil der eventuell eine Fehlfunktion haben könnte. Wie viele dieser Fehlfunktionen gab es in den Jahren vor 10, 15, 20 Jahren? Da sind die Dinger plötzlich aufgegangen. Die sind damals regelrecht explodiert, weil man hatte da noch nicht dieses langsame Aufblasen, relativ langsam wieder gesehen, sondern die kamen schlagartig. Es hat Trommelfellschäden gegeben, die Leute haben nichts mehr gesehen, die sind nicht schnell genug wieder in sich zusammengefallen, dass man sehen konnte, was vor dem Auto ist und eventuell noch lenkend eingreifen konnte. Es hat hunderte von Unfällen damit gegeben. Und das ist nur ein Beispiel. Auch mit anderen Systemen hat man das Gleiche gehabt. ABS am Anfang, wie war das denn verpönt? Und ABS ist zum Beispiel über die Fähigkeit von Menschen hinaus gewachsen. Früher, die alten Autofahrerinnen und Fahrer wissen es noch, Stotterbremse. Das war das angesagte Mittel, wenn man auf einer glatten Straße gefahren ist, bei Regen, Glätte oder sonst etwas. Dass man Intervallbremsen gemacht hat, also gebremst, bis die Räder blockierten, wieder losgelassen, gelenkt, korrigiert, wieder gebremst, bis sie blockieren. Weil wenn sie blockieren, wenn sie stehen, haben wir einen Schlitten, den kann man so nicht mehr lenken. So, und danach kam dann eben die ABS-Technologie. Und diese Technologie konnte am Anfang nur zwei Räder steuern. Bei vielen Fahrzeugen ist es heute so, dass alle vier Räder getrennt voneinander gebremst werden können. Und zwar unterschiedlich stark, sodass ein Fahrzeug, welches ins Schleudern kommt, und das ist dann dieses elektronische Stabilisierungsprogramm, was da drin ist, dass es durch gezielten Bremseingriff zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Rädern mit unterschiedlichen Stärken das Fahrzeug in der Spur hält. Wie soll ein Mensch das machen? Ein Mensch könnte es nicht. Er müsste vier Beine haben und vier Bremspedale haben und müsste auch noch ein Gehirn haben, welche die alle vier Bremspedale und die Beine unterschiedlich voneinander gleichzeitig bedienen kann. Hier hat die Technik längst einen Stand erreicht, der weit über das hinausgeht, was wir Menschen können. Nur, weil jetzt ein Technikzweig, nämlich ein Fahrzeug von Uber, total versagt hat oder gar nicht eingreifen konnte, weil das System nicht vollständig aktiviert war. Was weiß ich, was sie da gebastelt haben. Nur deswegen jetzt zu sagen, nee, das ist alles nichts, das ist einfach nur doof. Natürlich hätte ein Mensch reagieren müssen. Aber wir haben doch gesehen, genau dieser Mensch oder diese Menschen hat versagt. Sie hat nicht das getan, was sie sollte, nämlich das Fahrzeug überwachen und eingreifen, wenn das Fahrzeug etwas nicht kann. Es ist ja ein Entwicklungsfahrzeug, es ist ja kein fix und fertiges. Und wo soll man es denn machen? Auf dem Waldweg zwischen Bäumen und aufpassen, dass man keine Rehe überfährt? Oder auf abgesperrten Strecken, wo sonst nichts ist und vielleicht ein paar Pappfiguren ab und zu mal rüberlaufen lassen? Man muss doch solche Techniken immer, wenn sie einen gewissen Reifegrad erreicht haben und wenn ein Mensch da sitzt, der jederzeit eingreifen könnte, wenn er denn wollte oder dazu in der Lage wäre. Man muss es doch dann in der normalen Umwelt probieren, erproben, um Erfahrungen zu sammeln, damit das System eines Tages so gut oder noch besser wird als das Antiblockiersystem oder ESP oder sonst was. Also diese Technologie, die hier verdammt worden ist von vielen Medien, ja, um die geht es ja gar nicht. Man muss hier die Ursache finden, warum hat dieses Teil denn nicht reagiert. Man muss hier die Ursache finden, wer hat denn die Schuld daran, dass das Teil nicht reagiert ist. Und ganz klar, die alleinige Verantwortung liegt bei der Fahrzeugführerin. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Deswegen sitzt sie ja da drin. Allein darf das Auto ja gar nicht fahren. Sie soll es doch. So, und bei diesen Autos, nur um es nochmal zu sagen, gibt es ja verschiedene Stufen. Denn dieses Uber-Auto könnte man eigentlich auf diese autonome Stufe 2 einordnen. Denn es war ja ein menschlicher Pilot an Bord, der die Aufgabe hat, ständig zu überwachen und im Notfall auch einzugreifen. Ob jetzt diese Stufe da vielleicht schon 3 war, glaube ich eher mal nicht, weil das würde ja bedeuten, dass Nebentätigkeiten bei diesem Level 3 von den automatisch fahrenden steuernden Autos erlaubt sind, begrenzt erlaubt sind. Das, was die Fahrerin nach dem Video gemacht hat, nach unten geguckt, irgendwas gemacht hat und ab und zu mal kontrolliert, wäre Stufe 3. Aber in der Stufe 3 muss das Auto immer selbstständig bremsen, ausweichen und so weiter. Nur wenn es merkt, hier komme ich nicht weiter, die Situation kann ich nicht lösen, dann muss es den Fahrer auffordern, übernimm mal. Und wenn der nicht innerhalb einer Zeit, die ausreichen würde, einen Unfall zu vermeiden, wenn er denn noch zu vermeiden ist, reagiert, muss es sofort eine Notbremsung einleiten, damit es den geringstmöglichen Schaden oder am besten gar keinen verursacht. Selbstfahrende Autos, wir werden sie sehen, nicht nächstes Jahr, auch noch nicht in 5 Jahren. Mit Selbstfahren meine ich autonom. Ganz allein. Gut, dass irgendwo mal so ein Buschen, ein paar Leute in einem begrenzten Gebiet von hier nach da fährt, das ist ja was ganz anderes. Aber komplexe Situationen, so wie wir sie tagtäglich haben, wenn wir durch eine Stadt fahren, dabei geht es ja nicht nur um Bremsen und Gas geben, das kann ein Auto von allein auch. Aber dabei geht es um ganz, ganz andere Sachen. Was kommt von der Seite, von hinten, von vorn? Rast einer wie blöde auf mich hinten zu? Muss ich eventuell ausweichen zur Seite? Was mache ich nach vorn? Halte ich mehr oder weniger Abstand? All das, was wir Menschen als geübte Autofahrer quasi automatisch machen, das auf eine Automatik, die aus Silizium besteht, zu übertragen oder eigentlich nur aus Stromimpulsen, denn mehr ist es ja dann nicht. Silizium ist ja im Grunde genommen nur das Bett, wo die Software drin läuft. Das wird noch eine gewisse Zeit dauern. Sicherlich wird es Weiterentwicklungen geben, sicherlich werden die Fahrzeuge noch mehr Funktionen übernehmen können, aber nicht verantwortlich. Verantwortlich wird der Mensch bleiben. Wir werden Teststrecken haben auf Autobahnen, all diesen ganzen Kram. Klar, das muss ja getestet werden. Man kann ja nicht sagen, okay, wir setzen uns mal zu Hause in unseren Sessel, programmieren mal was vor uns hin, sind fertig damit und jetzt schicken wir die Autos und verkaufen die auf die Straße. Das geht ja nicht. Man muss es ja erstmal wirklich testen. Also, es gibt keine Technologie, die hundertprozentig sicher ist. Genauso wie es keinen Menschen gibt, der hundertprozentig sicher ist. Wie könnten wir aus unserer Fehlerhaftigkeit etwas hundertprozentiges schaffen? Wir sehen es, selbst Firmen wie Intel und AMD und sonst was bauen da irgendwelchen Kram ein, dass ihre Prozessoren angreifbar sind. Wer hätte das gedacht? Keiner. Man konnte es nicht vorherdenken. Es war weder Schludrigkeit noch sonst was, sondern man konnte es nicht vorherdenken. Und auch hier gibt es solche Sachen. Und wenn es uns gelingt, mit diesen Assistenzsystemen, so wie sie heute genannt werden, auch nur ein einziges Menschenleben zu retten, dann hat sich der Aufwand gelohnt. Wenn wir uns überlegen, wie viel wir einsetzen, wenn irgendwo ein Unfall passiert, um einen einzigen Menschen zu retten, da spielt Geld keine Rolle, denn der Mensch muss gerettet werden. Und wie viel wir einsetzen, was für einen massiven Aufwand wir da manchmal betreiben, was alles vollkommen richtig ist. Da muss man da sagen, warum verdammt nochmal den hier nicht? Warum betreiben wir hier nicht den Aufwand, um immer ein kleines Stück weiter zu werden, ein kleines Stück besser und vielleicht nächstes Jahr mal 5 weniger Tote zu haben auf den Straßen und das Jahr danach vielleicht 50 und das Jahr danach vielleicht 500. Dann kann man immer noch sagen, okay, aber es sind ja immer noch, was weiß ich, sonst viel Todesfälle da. Aber nicht dadurch, dass die Automatik versagt hat, sondern dass der Mensch versagt hat, der Unterstützung bekommt von Technik, von Technologie und der nicht leichtsinnig werden darf, der nach wie vor konzentriert bleiben muss. Aber er bekommt ja Unterstützung. Wenn wir sagen, solange diese Assistenzsysteme nicht vollständig alle Funktionen in Automobilen übernehmen können, taugen sie nichts, wollen wir sie nicht, geht nicht, dann ist das, naja, irgendwo kurz vor Schwachsinn. Man muss dieser Technologie die Möglichkeit geben, langsam, Schritt für Schritt, immer mehr Menschenleben und Menschengesundheit zu schützen und zu retten. Denn von 0 auf 100 geht sowieso nicht, sondern stufenweise. Umgekehrt würde diese Technologie Menschenleben gefährden und wir hätten mehr Unfälle und mehr Todesopfer, dann würde ich jederzeit sagen, weg mit dem Dreck. Aber so doch nicht. Es ist doch ein Schritt in eine Zukunft, die uns Menschen entlastet, wie in Millionen anderen Bereichen, wo wir entlastet werden, wo wir auch Automatiken haben, wo wir auch uns darauf verlassen, dass etwas funktioniert und es dennoch kontrollieren und überwachen. Und wir müssen uns darüber einfach nur im Klaren sein. Es sind Hilfen. Wir haben keine künstliche Intelligenz. Das ist ja nur ein Schlagwort, das haben wir ja nun lang und breit diskutiert, sondern wir haben hier eine kleine Intelligenz und diese KI, diese kleine Intelligenz versucht Teilbereiche dessen, was uns tagtäglich umgibt und auf uns einströmt, zu automatisieren, zu erleichtern, aufzupassen, zu helfen. Totwinkelassistenten zum Beispiel, wie oft passieren Unfälle, weil jemand geschlafen hat. Mir selbst ist es schon passiert. Ich habe geguckt und dann ziehe ich raus und habe ihn aber nicht gesehen, weil ich nicht nochmal den Kopf gedreht habe. All diese Sachen. Okay. Und dennoch kann ich nicht sagen, wenn etwas passiert, war dieser Assistent schuld. Nein. Schuld bin immer ich. Ich habe Hilfsmittel und ich muss dennoch die Verantwortung tragen. Und das geht nur, wenn ich sie auch lebe. Also, das Uber-Fahrzeug war, um es mal sehr dumpf zu sagen, Schrott, wenn ich von einem automatisch fahrenden Auto als Anspruch ausgehe. Aber war es überhaupt so gedacht? War es überhaupt, waren alle Systeme eingeschaltet? Weiß ich nicht. Spielt doch gar keine Rolle. Die Menschen in diesem Auto hätte auf die Bremse latschen müssen oder und ausweichen müssen. Hat sie nicht getan. Hier ist nicht das Fahrzeug, nicht die Elektronik, nicht die Technik, nicht die Software schuld, sondern menschliches Versagen. Eindeutig. Die hässliche Fratze von Facebook hat sich jetzt offenbart. Man spricht hier von einem Datenleck oder dem größten Datenleck in der Geschichte oder was weiß ich auch immer. Was für ein Quatsch. Was ist denn ein Leck? Wenn ich einen Leck im Tank habe, habe ich bald kein Benzin mehr drin. Aber hier ist es ja kein Leck, sondern hier geht es ja darum, dass diese Geldmachmaschine Facebook, denn mehr ist es ja nicht, die zynisch und obszön mit den Daten und mit den Inhalten seiner Mitglieder umgeht, dass die auch hier wieder Geld machen wollte. Mehr als Geld. Informationen von mehr als 270.000 Mitgliedern wurden gesammelt und die wurden bewusst benutzt. Allerdings hat man mehr als 50 Millionen Mitglieder benutzt, um Daten erstmal herauszuholen aus Facebook, auszuwerten, zu analysieren. Diese 270.000 ist dann letztendlich nur das, ja, unterm Strich als interessant übrig blieb. Übrigens, es sind nur 30 Millionen US-Mitglieder, US-Bürger-Mitglieder von Facebook. 20 Millionen kommen aus dem Rest der Welt. Wobei man wissen muss, dass Indien zum Beispiel die meisten Mitglieder bei Facebook hat. Bei uns in Deutschland habe ich keine Zahlen gefunden, wie viele deutsche Facebook-Mitglieder da betroffen sein könnten. So, also ein Leck ist es nicht, sondern eine Programmierschnittstelle, die Facebook GSR zur Verfügung gestellt hat, dem Entwickler dieser Applikationen, mit denen die Daten da gesammelt worden sind. Und man wollte analysieren, was man zur Verbesserung des Nutzungserlebnisses tun könnte. Dass diese Daten dann später auch benutzt worden sind, um zum Beispiel Einfluss auf die Wahl in den USA zu nehmen, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber da sollen die Amis sich damit rumkloppen. Wer so einen Präsidenten wählt, der muss auch damit fertig werden. Entschuldigung, aber ist eben so. An alle, die ihn nicht gewählt haben, meine Hochachtung. Diese Cambridge Analytics oder Analytica oder was, die diesen Prozess begleitet oder durchgeführt haben, die haben mehr als $800.000 dafür bekommen. Es ist also ein mit Erlaubnis von Facebook Abgreifen von Daten gewesen. Dann sagt Facebook natürlich, okay, wir haben denen die Erlaubnis erteilt, wir hatten ja auch einen bestimmten Zweck dafür, aber das, was die gemacht haben, das wollten wir so nicht. Jo, was soll man dazu sagen? Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwo ein Riesenlager mit Käse und der duftet wahnsinnig gut. Und jetzt sagst du da deinen 500 Mäusen da draußen, pass auf, liebe Mäuse, ihr dürft nur rechts unten den Käse, der da ist, nur da dürft ihr ran. Wir machen zwar alles auf und so und ihr könnt alles sehen, aber ihr seid ja nun vernünftig, ihr dürft nur da unten rechts an den Käse. Machst die Tür auf, was machen die Mäuse? Genau das Gleiche haben diese Methoden, diese illegalen Methoden, die von Cambridge Analytica ausgenutzt wurden, gemacht. Die haben nämlich alles abgegriffen, was sie überhaupt abgreifen konnten, wo sie rankamen. Problem war Zeit und Bandbreite, sonst hätten die wahrscheinlich sogar eine Kopie gemacht von Facebook. Ehemalige Manager von Facebook haben das frühzeitig erkannt, dass hier Daten abgegriffen wurden, die nicht abgegriffen werden durften, dass hier Daten weitergegeben wurden, aber diese ganzen Warnungen, diese internen Warnungen, die wurden von Facebook, von den Verantwortlichen nicht ernst genommen. Und es gab sogar eine Art Schwarzmarkt für diese Facebook-Daten, dass Drittanbieter wirklich dafür Geld geboten haben und wohl auch gezahlt haben. Denn diese Drittanbieter, davon hat auch Facebook profitiert. 30% jedes dieser Kaufaktionen für diese Applikationen, die Daten abgreifen konnten, wurde an Facebook abgeführt als Provision oder wie auch immer man das nennen kann. Also Facebook hat aktiv Werkzeuge verkauft, damit Facebook selbst beklaut werden konnte. Wobei Klauen ist ja nicht der richtige Ausdruck, aber wir haben noch keinen anderen. Klauen ist, wenn ich etwas wegnehme, aber hier kopiere ich ja nur etwas. Genauso schlimm. So, jetzt hat also jahrelang dieses Abgreifen von Daten unter Aufsicht und mit Zustimmung stattgefunden. Und das ist jetzt aufgeflogen. Und was passiert nun? Nun stellt sich der Mr. Saubermann, der Mr. Zuckerberg, dahin und sagt, lass uns doch Freunde bleiben und es ist doch alles gut und es ist doch alles schön und ich habe da einen Fehler gemacht und das werden wir wieder in Ordnung bringen. Und was weiß ich, alle Daten, die Facebook jemals gesammelt hat, egal ob wir sie gegeben haben oder ob sie aus Informationen, die von sogenannten Freunden auf Facebook stammen, zusammengeführt worden sind. Das sind Millionen von Nutzern und Milliarden von Datensätzen, die hier analysiert und zusammengebastelt worden sind. Ob es immer richtig war, das ist ja noch die Frage, aber vielleicht dann noch schlimmer, wenn es falsch war. Und die jetzt dort irgendwo liegen. Wo sind sie denn? Wer garantiert, dass die nicht irgendwie verwendet werden? Wer garantiert, dass sie gelöscht werden? Diese Persönlichkeitsprofile, die da erstellt wurden, die ja auch im Wahlkampf von Trump eingeflossen sind? Keiner. Es ist ein offenes Tor. Facebook ist eine zynische Gelddruckmaschine mit der Maske des Saubermanns, des Freundes von nebenan. Es ist eine Sauerei erster Güte, was hier passiert ist. Und egal, wer nun dafür letztendlich die Verantwortung übernimmt, es ist nicht einer. Es sind Gruppen, es sind große Anzahl von Menschen, die hier die Verantwortung haben, die hier die Hand aufgehalten haben, die hier mitgespielt haben. Und auch wenn jemand nicht direkt irgendeinen Dollar in die Hand gedrückt bekommen hat, aber letztendlich durch die Umsatzsteigerung, durch alles das, was da passiert ist, verdienen sehr, sehr viele daran. Diese Informationen, die dort abgeflossen sind, die dort abgegriffen wurden, sind nicht wieder rückgängig zu machen. Die sind da, die sind in aller Breite vorhanden und jeder, der auf Facebook alles das, was er gerade tut, dazu wird man ja von Facebook laufend aufgefordert, was machst du gerade, mach mal dies, mach mal das, schick mal ein Bild, mach mal jenes. Das heißt doch letztendlich, die wollen ja alle diese Daten über mich und jeden haben und sammeln, um sie dann in gezielte Werbung umzusetzen, um diese Daten zu verkaufen, damit auch andere gezielt werben können. Also ein Sauladen. Das ist das, was ich immer gedacht habe. Ja, ich bin Mitglied. Ich habe keine Daten. Ich habe keine Werbung. Ich habe alles das ausgeschlossen, abgeklickt, was möglich ist. Was Facebook macht, das weiß ich nicht. Und ich lade meine gespeicherten Daten und Profile ab und zu herunter und sehe mir an, was Facebook mir sagt, was es gespeichert hätte. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Aber um überhaupt sehen zu können, was da drin passiert, muss ich ja Mitglied sein. Freund bin ich nicht. Dieses chaotische Durcheinander von allen möglichen Angeboten und sonst was, verstehe ich sowieso nicht, will ich auch nicht. Da fehlt mir jede Sachlichkeit. Das ist emotionale Manipulation auf niedrigstem Niveau, was da passiert. Dagegen bin ich immun oder sogar allergisch. Aus dem Grund tut sich da bei mir nichts, wenn ich in Facebook irgendwo bin, irgendwas sehe, irgendwas lese. Es mag ja für den einen oder anderen lustig sein, da alles mit allen zu teilen, aber wenn es so ist, dann ist es eben so. Das war die hässliche Seite von Facebook. Jetzt kommen wir aber mal zu der für mich eigentlich verbrecherischen Seite von Facebook. Unterschiedliche Quellen haben Informationen gesammelt von vielen tausend Android-Nutzern, dass anschließend zusammengeflossen ist diese Information und auf der Webseite Ars Technica, ich habe schon einige Male Informationen von da hier weitergegeben, dass die Leute von Ars Technica dann gesagt haben, okay, Jetzt wollen wir das selbst mal gucken, wie denn die Sache aussieht, was machen die? Ja, also, um es mal ganz kurz zu machen. Facebook hat immer dann, wenn ich die Applikation auf mein Smartphone, eigentlich müsste das Blödphone heißen, installiert habe, um damit auf Facebook zuzugreifen, dann haben sie mein Telefonbuch, meine Kontakte und so weiter geladen, zu Facebook portiert. Ich hatte nicht die Möglichkeit zu sagen, nee, den will ich nicht und den will ich doch oder so etwas. Aber diese Kontakte, und die meisten machen das ja, die werden übertragen zu Facebook, zu Amazon, zu was weiß ich was, wenn man deren Software auf dem Mobiltelefon hat. So, und dann sind die eben kopiert, geklaut, unerlaubt, unehrlich, lumpenhaft, werden die dann gespeichert und weiterverwendet. Und bei den Untersuchungen hat Ars Technica herausgefunden, dass diese Datensammlung von Facebook zwar mittlerweile eingestellt worden ist, aber dass die auch gesammelt haben, wen habe ich angerufen, wie lange habe ich mit dem gesprochen, mit wem habe ich SMS ausgetauscht, was steht in den SMS drin, mit wem habe ich per E-Mail kommuniziert, welche Inhalte hatten diese E-Mail und so weiter. Die API, die da zugrunde liegt, ja, die steckt natürlich im vom Telefonhersteller eingebauten Android-System drin. Die wurde, glaube ich, im Oktober vergangenen Jahres deaktiviert von Google. Aber bis dahin hat Facebook und wahrscheinlich auch viele andere wirklich all diese Daten gesammelt. Also, man sollte sich darüber im Klaren sein, wenn man sich mit Facebook einlässt und dann sogar noch die Dummheit, muss ich mal sagen, besitzt, sein eigenes Mobiltelefon zu benutzen, um Facebook-Kommunikation aufzubauen mit anderen, mit sogenannten Freunden, dass man dann alle Daten, die man auf dem eigenen Telefon hat, preisgibt. Dass man jedes Telefonat, was man geführt hat, öffentlich macht. Dass man die Dauer, wen man angerufen hat, wann man angerufen hat, wo man war und so weiter, alle diese Sachen öffentlich macht. Also, auch wenn es im Moment nicht mehr aktiv ist, weil es von Google abgeschaltet wurde, ist diese API, die das möglich machte, es gibt Hinweise darauf, dass es andere Wege gibt, diese schweinlichen Techniken weiter zu benutzen, in einer anderen Art und Weise. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir uns mit solchen Unternehmen einlassen, dass wir dann über den Tisch gezogen werden, durchsichtig werden, verkauft werden, ausgenutzt werden, wie auch immer. Das ist eine Tatsache. Mal ein Blick auf eine Sache, die in die genaue Gegenrichtung zielt. Haben Sie schon mal was von DSGVO gehört? Die meisten wahrscheinlich nicht. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Die wurde bereits vor 2 Jahren verabschiedet vom EU-Parlament. Und hier geht es darum, dass der private Verbraucher, dass der besser geschützt wird. Besser geschützt wird vor solchen Monstern wie Facebook und Google und Amazon und wem weiß ich auch noch. Und dass diese Unternehmen versucht werden, in irgendeiner Art in eine Reglementierung zwingen zu können. Das Problem ist ja folgendes. Wenn ich diese DSGVO, die übrigens am 25. Mai dieses Jahres in Kraft tritt, die bis dahin von allen Mitgliedstaaten in nationales Recht überführt werden sollte. Die sind auch schon ganz weit fortgeschritten. Soviel ich weiß, ist Deutschland und Österreich damit schon fertig und die anderen 25 nicht. Diese Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 EG. Also die vorherige Richtlinie von 1995 wird aufgehoben. Diese erste Verordnung dazu. So, und jetzt muss man sagen, was ist denn das jetzt? Was betrifft das jetzt? Also der schlechte Teil dieser Nachricht ist, dass das deutsche Datenschutzrecht zum Teil ein klein wenig aufgeweicht wird. Aber ein klein wenig. In anderen Bereichen wird aber auch Deutschland gezwungen, die Rechte der privaten Verbraucher noch deutlicher zu schützen. Das ist ja auch schon passiert. Die Gesetze, Bundesdatenschutzgesetz wurde ja bereits geändert. Da sind diese Sachen mit eingearbeitet. Das funktioniert ja soweit. Diese DSGVO, die besteht aus 99 Artikeln. Die sind in 11 Kapiteln aufgeteilt. Da gibt es also allgemeine Bestimmungen und Grundsätze und Rechtmäßigkeit und Rechte der betroffenen Personen und Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, unabhängige Aufsichtsbehörden, Zusammenarbeit und Kohärenz, Rechtsbehelfe und so weiter. Ganz kurz gesagt, ich werde nachher noch ein paar Sachen ansprechen, die vielleicht für uns als Privatleute wichtig sind, aber ganz kurz gesagt, europaweit soll das gleiche Datenschutzrecht Gültigkeit haben. Und alle Unternehmen, die in Europa tätig sind, auch wenn sie ausländische Unternehmen mit Sitz im Ausland sind, die unterliegen ebenfalls diesem Recht. Das heißt, dass auch Googles und Amazons und so weiter, auch die müssen sich an das neue Gesetz, an diese Neuregelung, dieses DSGVO halten. So, und jetzt muss man mal ganz kurz darüber sprechen, was das so im Groben beinhaltet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten darf nur aufgrund eines Erlaubnistatbestands zulässig erfolgen. In Artikel 6 steht dazu, die betroffene Person hat ihre Einwilligung gegeben. Oder die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Und die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich. Und die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen zu schützen. Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt. Und die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich. Alles noch ein bisschen ziemlich abstrakt. Aber letztendlich zielt alles darauf hin, dass der Verbraucher mehr Macht über seine Daten hat. Denn es wird klar festgestellt, dass die Daten, meine Daten, mein Eigentum sind und ich darüber entscheide. Also Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Datenminimierung und so weiter, all diese Sachen. Recht auf Auskunft, ganz, ganz wichtig. Dann, dass der Austausch personenbezogener Daten in der EU jetzt nicht mehr abgelehnt werden kann von irgendwelchen Ländern. Und dass der Datenschutz innerhalb der EU insgesamt gehandhabt wird und nicht mehr national, ist auch so eine Sache. Es ist auch wichtig so, wenn die andere Seite stimmt, der Datenschutz stimmt, dann muss natürlich auch in einem EU-Raum hier eine gemeinsame Basis stimmen. Das heißt, wenn ich also wissen will, was diese Firma so und so und dort macht, als Staat oder als Berechtigter, dann kann der Staat nicht sagen, nee, du, das sagen wir nicht, das ist ja in unserem Land. Also das sind alles Schritte in die Zukunft. Es geht hier also nicht um Grundrechte oder Freiheiten oder sonst was, sondern es geht um Datenschutz. Die Einwilligung ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, der hier immer wieder aufgeschrieben wird. Also prinzipiell sind die Anforderungen für eine wirksame Einwilligung, so wie wir sie bisher in Deutschland hatten, etwas reduziert worden. Das heißt, es muss nicht mehr in Schriftform erfolgen. Man kann auch stillschweigend seine Einwilligung erklären. Und das Problem ist natürlich, da die Beweislast umgekehrt ist und jetzt der Verarbeiter nachweisen muss, dass er die Berechtigung dazu hat, wird er sich das natürlich nicht mündlich bestätigen lassen, weil er es ja irgendwann vielleicht beweisen muss. Also es bleibt wohl bei der Schriftform, ist also nicht so wichtig. Aber Transparenz heißt, dass jede Person das Recht auf Auskunft aller sie betreffenden Daten hat. Diese Informationen darüber, das steht im Artikel 12, sind in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu liefern. Hat wohl einer an mich gesagt, oder? Dann muss jeder betroffenen Person bei einer Datenerhebung umfangreich Auskunft über Zweck, Empfänger und Verantwortliche der Datenverarbeitung sowie über die Dauer der Speicherung, die Rechte zur Berichtigung, zum Sperren oder zum Löschen der Daten gegeben werden. Wenn sich der Zweck ändern sollte, das heißt also, man meldet sich irgendwo an, im, was weiß ich, irgendeinem Kino oder so und sagt, schickst du mir Newsletter, immer wenn du neue Filme hast und die teilen mir nur mit, okay, und nur da und das geht nicht außer Haus und wir machen keine Werbung. Und anschließend kommt da der McDonald von nebenan und sagt, hier, wir haben neue Pommes, schick das mal an deine Kunden. Dann geht das nicht. Dann müsste das Kino vorher sagen, hier, hörst du zu, mein Lieblingswolfgang, jetzt musst du mir schriftlich geben, dass ich dem McDonald nebenan sagen kann, geben kann, dass er dir Werbung zu Pommes schickt. Das ist eine grundsätzliche Änderung. Also hier kann man nicht mehr, wie es bisher üblich war, irgendwelche Daten in irgendwelche Pools hineintun und ich kaufe bei Dofi neue Bretter oder Schrauben und anschließend kriege ich dann von irgendeinem anderen Baumarkt Werbung für etwas, was ich nicht wollte. Na gut, Konkurrenz machen die nicht, aber die haben ja viele, die in einer Hand sind, wo das Kapital Eigentümer von vielen ähnlichen Unternehmungen ist. Das geht also nicht mehr. Das Recht auf Vergessenwerden wird ausdrücklich genannt. Es ist ja so, das zieht sich durch, das ist ein zentrales Recht. Das betrifft also jeden, der betroffen ist, dass das Löschen aller seiner ihm betreffenden Daten gefordert werden kann, wenn die Gründe für die Datenspeicherung entfallen. Das heißt also, ich kann nicht zur Bank gehen und sagen, gibst du mir Geld und ich zahle das in 5 Jahren zurück und nächstes Jahr gehe ich dahin und sage, so, ich habe das Recht, alle Daten zu löschen. Geht nicht. Ist ja ein Grund dagegen. Aber nach 5 Jahren, wenn alles abgewickelt ist, wenn die nichts mehr zu kriegen haben, alles erledigt ist, da kann ich sagen, jetzt löschst du. Die Verarbeiter selbst, das heißt also die Bank, müsste von sich aus aber aktiv werden und alle Daten löschen, wenn kein Grund mehr für die Speicherung da ist. Nur wer kontrolliert es? Ein weiteres, ein ganz neues Recht, das ist das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das heißt, wenn wir bei der Bank bleiben, kann ich der Bank sagen, pass auf, ich habe ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Jetzt gib mir in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format meine Daten, die bei dir gespeichert sind, weil ich sie der anderen Bank auf der anderen Straßenseite geben will. Die gefallen mir besser. Das muss sein, auch ohne jede Behinderung oder sonst etwas. Die müssen mir diese Daten in dieser Form herausgeben. Ja, und die Sanktionen davon, gut, in Deutschland war bisher nach dem BDSG ein Bußgeld von maximal 300.000 Euro vorgesehen. Das ändert sich jetzt hier natürlich. Bis zu 20 Millionen Euro pro Fall kann hier Bußgeld ausgesprochen werden. Oder bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Also das ist eine wirklich massive Drohung gegen diese Datenkraken. Datenschutzbeauftragte müssen bestellt werden, ab bestimmten Größen, ab bestimmten Aufgaben. Es gibt auch Öffnungsklauseln, die aber relativ komplex sind. Die kann man so gar nicht alle besprechen und beschreiben. Wichtig ist vielleicht noch, was an privaten Daten so zu betrachten ist. Also was sind meine privaten Daten? Ich kann es Ihnen sagen. Ich habe also vor 2 Wochen etwas bestellt im Internet bei einem Händler und auf diesen Bestelldaten da wurde auch meine Telefonnummer gefordert. Irgendetwas, was mir der Briefträger anschließend gebracht hat, also nicht irgendwie, was weiß ich. Aber da ich ja in solchen Fällen, wo ich nicht einsehe, wo kein Grund besteht, eine Telefonnummer zu haben. Ich will ja nicht angerufen werden, ich will was kaufen. Der kriegt Geld und anschließend liefert er. So, was geht denn meine Telefonnummer an? Also ich gebe grundsätzlich immer einen 0815 123 456 789. Bei den meisten passiert nichts, die lesen das wahrscheinlich gar nicht. Man erfasst nur Daten. Das ist ein klarer Verstoß gegen diese neuen Verordnungen, gegen das Datenschutzgesetz, gegen die Datensparsamkeit. Das ist allein eine Straftat. Nur, wer verfolgt das? Ich kenne viele, die füllen das aus. Sie haben ja auch nichts zu verbergen. Aber es gibt keinen Grund dafür. Der muss meine Anschrift wissen, mit Namen natürlich, und das war's. Mehr muss er nicht wissen. Wenn ich bestellt habe und das Geld da ist, ist die Sache fertig. Andere Geschichte. Meine E-Mail-Adresse ist ein schutzwürdiges Datum, weil ich sehe es ja immer und immer wieder. Ich bestelle in der elektronischen Bucht irgendetwas. Die haben natürlich eine E-Mail-Adresse, die ich auch identifizieren kann, weil sie einmalig nur für die angelegt worden ist. So, und dann bekomme ich eventuell von dem Händler eine Nachricht. Der schreibt mir dann nicht über die Bucht, sondern schreibt mir die direkt an mich. So nach dem Motto, wenn du nicht zufrieden bist, dann mach das nicht über eBay, dann kriege ich wieder schlechte Punkte oder sonst was, sondern schreib mich direkt an, wir machen das schon. Jetzt hat eBay erstmal meine E-Mail-Adresse ohne meine Erlaubnis irgendeinem Händler weitergegeben. Und wenn der irgendwo in hinter Indien oder was weiß ich wo sitzt, der wird einfach weitergegeben. Und ich bekomme dann anschließend von allen möglichen Stellen Scheiß, den ich gar nicht haben will. Es geht aber noch weiter. Dieser Händler, der schickt jetzt das Paket raus und gibt den deutschen Heimatlosen, nee, DHL, wie heißen die, irgendwas, diese E-Mail-Adresse weiter. Und dann bekomme ich von DHL eine E-Mail, deine freudige Nachricht, dein Paket wird morgen irgendwann eintreffen. Nicht zu Hause, woher die das wissen, dass ich nicht zu Hause bin, weiß ich nicht, machen aber ein Fragezeichen dahinter. Sollte also wohl eine Frage sein, können kein Deutsch, aber das ist ja heute so. Also nicht zu Hause, bitte gib deinen Wunschtermin an. Dann müsste ich mich anmelden mit E-Mail und wie und das. Mache ich sowieso nicht. Nur frage ich mich, verdammte Hacke, jetzt hat der Händler die rechtswidrig von eBay erhaltene E-Mail-Adresse an das Transportunternehmen weitergegeben. Und jetzt besabbern die mich noch mit irgendwelchen Nachrichten, dass sie sich freuen, dass sie mir irgendwas liefern können, was dann sowieso nicht stimmt von Termin und Zeit und sonst was, was dann oft genug auch geändert wird. Dann freuen sie sich, mir mitzuteilen, dass es nicht heute kommt, sondern morgen. Oder das ist nicht erlaubt. Meine E-Mail-Adresse gehört mir, also ein schutzwürdiges Datum. Wenn ich die öffentlich mache, ist das was anderes. Wenn ich meine Telefonnummer auf meine Homepage setze, ist das was anderes. Dann ist es ja öffentlich. Aber wenn ich das nicht öffentlich mache, sondern jemanden zu einem bestimmten Zweck gebe, darf der das nicht weitergeben. Jetzt müssten wir nur noch so 1, 2 oder 10 Millionen Deutsche haben, die anschließend, wenn sowas passiert, diese Unternehmen anzeigen oder den Datenschutzbeauftragten melden, damit sich da auch was ändert. Denn solange wir von diesen Rechten keinen Gebrauch machen, überhaupt nicht, ja, dann ändert sich auch nichts. Wo kein Kläger, da kein Richter. Es sind aber nur so einige Sachen. Also grundsätzlich sollten Sie sich merken, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Kontodaten. Sexuelle Orientierung, Geschlecht, religiöse Zugehörigkeit, politische Zugehörigkeit, all das sind meine persönlichen Daten. Die dürfen von niemandem weitergegeben werden. Ein Großteil darf noch nicht mal abgefragt werden. Normalerweise müsste ich anonym bestellen können im Internet. Geht natürlich nicht, die können nicht sagen, schickst du anonym an irgendjemand, weiß nicht, wie er heißt, weiß nicht, wo er wohnt. Aber oft genug ist es ja so, dass man sich anmelden muss. In wenigen Fällen kann man sich als Gast anmelden. Auch da muss ich aber dann E-Mail-Adresse und Telefonnummer und sowas angeben, was auch schon mal zweifelhaft ist. Es tut sich etwas. Da hat die EU wirklich etwas, ein großes Werk geschaffen. Und dieses große Werk, ja, das muss jetzt aber von uns gelebt werden. Diese neuen Bestimmungen bringen auch noch ein paar andere Sachen damit. Also vor allen Dingen Freiberufler, Kleinunternehmen, sowas, die wenig mit solcher Thematik belastet sind, sollten darüber nachdenken und sich informieren, dass man bei Auftragsdatenverarbeitung einen schriftlichen Vertrag abschließen muss. Was heißt das? Wenn ich zum Beispiel als Arzt sage, hier Firma, reparierst du meinen Computer, und der sagt, okay, ist Festplatte kaputt und ich baue dir neue ein und ich kopiere die Sachen da drauf, die alte entsorgen wir dann, die wird dann bei uns irgendwo geschreddert, geht nicht. Da sind sensible private Daten drauf. Da muss ich einen schriftlichen Vertrag haben, wo ganz klar definiert ist, was damit passiert. Und ich muss die Maßnahmen kontrollieren. Gut, vielleicht im Einzelfall nicht, aber wenn man das größer macht, wenn ich zum Beispiel ein Werbeunternehmen beauftrage, aufgrund meiner Kundendatei da 10.000, 50.000 Werbebriefe rauszuschicken, dann muss ich das kontrollieren. Ich muss vor Ort Kontrollen bei dem Unternehmen, welches ich beauftragt habe, durchführen. Über diesen schriftlichen Vertrag hinaus. Möglicherweise muss ich auch einen Sachverständigen einschalten, der die Sache überprüft. Ich muss einen Bericht darüber schreiben, wann ich was kontrolliert habe. Und ja, in einigen Fällen sogar eine schriftliche Auskunft des Auftragnehmers einholen, wenn es kleinere Unternehmen sind oder kleinere Mengen, Datenmengen sind, dann reicht das auch aus. Es kommt einiges auf uns zu. Ich höre nichts in der Presse, ich lese nichts in der Presse. Es drohen massive rechtliche Folgen. Und es droht, wenn die Leute ihre Rechte alle wahrnehmen würden, auch ein Ansturm auf die Gerichte, wie es ihn lange nicht mehr gegeben hat. Also, diese Auftragsdatenverarbeitung, merken Sie sich das, jeder, der in irgendeiner Art selbstständig ist, Freiberufler oder wer auch immer, sollte sich damit befassen. Er steht mit einem Bein, ja, in einem ziemlich dicken Bußgeld, wenn er das nicht macht. Es ist nicht mehr allzu lange, dass ich meine Skandinavien-Tour machen will, und ich habe mich mal so mit einigen Sachen befasst. Ich habe mal nach Finnland, nach Schweden geguckt. Schweden hat sich ja ganz schön geändert. Die Kriminalität ist massiv angestiegen. Messerangriffe, Sprengstoffanschläge, Schüsse in Wohnungen von Polizisten und so weiter. Das ist nicht die USA irgendwo, sondern das ist mittlerweile in Schweden so. Die Statistiken von 2017 sind eigentlich erschreckend. Aftonbladet hat berichtet von 131 tödlichen Schießereien in drei Großstadtrevieren seit 2011. Davon 100 auf offener Straße. Also dieses schöne Schweden mit den schönen blonden Frauen, da ändert sich etwas, aber nicht zum Besten. Was zum Besten ist, das ist sicherlich auch immer so ein bisschen aus der Sicht dessen, der die Sache initiiert, zu betrachten. Schweden will, oder die schwedische Zentralbank, ab 2019 eine Alternative zu den bisher bekannten virtuellen Währungen, Bitcoin und Co., testen. Es kommt die E-Schwedenkrone. Diese E-Schwedenkrone wird eine Kryptowährung sein, die ähnlich funktioniert wie der Bitcoin. Ich meine, Bitcoin ist ein gescheitertes Projekt, das wissen wir alle. Bitcoin ist gestartet, es war gut, man hat viel gelernt, aber allein der Stromverbrauch, um neues Geld zu generieren, der ist wahnsinnig. Umweltverschmutzung, Bitcoin ist eine Sauwährung in Bezug auf Umweltverschmutzung betrachtet. Und dass man mit Strom Geld produzieren kann, ist pervers. Aber okay, was? Es gibt so viele Sachen auf der Welt, die pervers sind. Aber die Schweden, ich kann mich erinnern, ich war vor 2 Jahren in Schweden, Süd- und Ostschweden bis nach Stockholm hoch. Da kann ich meine Zimtschnecken, die umgerechnet vielleicht 1,50 kosten, ja, die bezahle ich mit der Kreditkarte. Bargeld ist in den wenigsten Fällen noch in Gebrauch und in vielen Fällen geht es gar nicht mehr, mit Bargeld etwas zu bezahlen. Die Scheine und Münzen werden also wohl in Schweden irgendwann in den nächsten Jahren verschwinden. Diese Umstellung, die Schweden haben das im Grunde genommen selbst herbeigeführt, weil sie immer mehr und zu einem sehr hohen Prozentsatz mit Kreditkarten und mit Girokarten, also mit Plastikgeld bezahlt haben und immer weiter abgerückt sind von diesem Klimpergeld oder Papiergeld in der Hosentasche. Ja, das Bargeld könnte also irgendwann ein Auslaufmodell sein und Schweden wird ein Vorreiter in dieser Richtung sein. Bei der E-Krone soll es sich dann um eine Plattform handeln, die für Banken und Firmen und auch Privatpersonen und Behörden offen sind, die sich also dann bei der Zentralbank anschließen können. Als normaler Verbraucher kann man auch eine, in Deutschland heißt es, glaube ich, elektronische Geldbörse eröffnen. Das heißt, darüber kann man Geld austauschen und Geld versenden und Geld empfangen, jenseits der Bank. Und man kann Überweisungen namentlich identifizierbar tätigen und damit will man auch Steuerflucht und Kriminalität und Terrorismus und Geldwäsche weitgehend unmöglich machen. Es wird auch eine elektronische Geldbörse in einer anonymen Form geben, dass man also so eine Art Geldkarte hat, auf die kann man Geld draufladen und das kann man dann mit anderen irgendwie tauschen oder damit etwas bezahlen. Und dieses Geld ist eben dann anonym, das ist nicht nachvollziehbar, aber eben nur in kleineren Beträgen. Wird wahrscheinlich dann so sein, dass man es einfach auf das eigene Mobiltelefon drauflädt und dann mit dem Mobiltelefon bezahlt, denn dieser Kartenkram, der wird ja auch immer weiter zurückgehen. Also die E-Krone soll alternativ ab nächstem Jahr eingeführt werden und die Erfahrungen damit sollen dann dazu führen, dass man vielleicht in 3 oder 4 Jahren dazu übergeht, alles auf die E-Krone umzustellen, aber nicht das Bargeld völlig abschafft. Das wird dann wiederum die Akzeptanz der E-Krone beschleunigen oder verzögern. Problem ist natürlich, wenn irgendwo, was weiß ich was, Stromausfall oder sowas ist, dann, ja, was ist dann? Dann kann ich nicht mehr bezahlen? So wird es sein, ja. Also die Stromversorgung ist ganz wichtig, eine landesweite Stromversorgung, damit wir dann künftig bezahlen können. Denn ein Geldschein, dem ist es egal, da kann ich im Kerzenlicht bezahlen. Aber wenn mein Mobiltelefon auch noch einen Akku voll hat und ich gehe an irgendeine Kasse und die Kasse sagt, ich habe keinen Strom, ich kann nicht lesen, ob du Geld auf dem Telefon hast, dann wird es irgendwo schon schwierig werden. Ja, ich wollte eigentlich noch was sagen zu den Grundeinkommen in Finnland. Dieses Experiment mit den 560 Euro bedingungslos und auch über die Versuche mit dem 6-Stunden-Tag in Schweden, die je nach Sichtweise positiv oder negativ betrachtet werden, aber menschlich von einem riesen Vorteil haben. Aber das machen wir vielleicht das nächste Mal. Außerdem in Amerika gibt es ein Unternehmen, die seit 2 Jahren nur 5 Tage in der Woche je 5 Stunden arbeiten und mächtig Umsatzsteigerungen haben und alle glücklich sind und Lohnsteigerungen haben. Aber man kann nicht alles in einen Cast hineinpacken, passiert immer so viel. Für mich ist es wichtig, dass wir in 2 Wochen uns wiederhören. So, dann verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Bitte nochmal in den Shop hineinzusehen, vielleicht braucht der eine oder andere ja noch etwas. Und es ist ja auch noch Zeit für ein kleines Osterei oder so aus dem Shop, für jemanden, den man gern mag. Vergessen Sie Y nicht, der muss unbedingt ausprobiert werden und irgendjemand eine Freude machen, indem man bei einer Verlosung einen Dot verschenkt, damit dein Leben ein bisschen leichter wird, ist ja auch eine schöne Sache. Und zu guter Letzt, denkt auch bitte daran, bei uns gibt es keine Werbung. Es gibt keine gesponserten Beiträge. Es gibt nichts, was irgendwo so läuft, dass ich eine Verpflichtung hätte, irgendjemand gegenüber irgendetwas positiver darzustellen, als es ist. Schlechter darstellen kann man eigentlich gar nichts, als es ist. Wenn also da nach dem Osterfest noch so ein Euro in der Ecke im Portemonnaie rumliegt, dann bitte ich einfach um eine Spende, denn im Moment hat das sehr stark nachgelassen. Noch kommen wir über die Runden, noch gibt es keine Probleme. aber es wäre schön, wenn der eine oder andere nochmal einen Euro locker machen würde. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habe mich gefreut, dass so viele bis jetzt da gewesen sind, denn kann ich ja sagen, wenn sie nicht da wären, hören sie es ja nicht, können sie mir nicht widersprechen. Und die anderen, die da sind, die trifft es ja. Ja, so viel zum Thema Logik. Ich tue den Daumen nach oben, wünsche allen ein wunderschönes Osterfest. Auch wenn der angekündigte Frühling noch nicht da ist. Aber es macht ja nichts. Man kann ja auch zu Hause sitzen und vielleicht die Heizung noch mal ein bisschen aufdrehen, eine Tasse Kaffee trinken und die Ostereier auspacken. Bis in 2 Wochen. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.